Vater, unser himmlischer Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Das ist die Liebe, von der wir leben. Wir kennen das aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der große Liebesbeweis Gottes. Aus guten Gründen haben wir deswegen hier ein Kreuz, auch in unserer Kapelle, um uns die ganze Zeit daran zu erinnern. Das ist die Grundlage unseres Lebens als Glaubende. Wir sind ja nicht Menschen, die irgendwann mal zum Glauben gekommen sind, so wie jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben beim Zahnarzt war, sondern Glauben ist etwas, was unsere ganze Existenz prägt. Wir sind jetzt Glaubende, Gläubige, nicht Gläubiger, das ist was anderes. Wir sind jetzt Menschen, die im Glauben leben. Und das werden wir uns heute mal miteinander anschauen. Was heißt denn das? Wir bleiben im Römerbrief. Und da sehen wir, wie Paulus 11 Kapitel lang dieses Evangelium entfaltet. Gottes große Liebe zu Juden und Heiden. Und dann ab dem 12. Kapitel zeigt er, was das nun für Konsequenzen für das Leben hat. Wenn ihr es mit mir aufschlagt in Kapitel 11, am Ende spricht er nochmal von Gottes großem Erbarmen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erfahren. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich über alle erbarme. Also das endet mit diesen großen Aussagen über Gottes Erbarmen über die ganze Menschheit in Christus. Und ab Kapitel 12 zeigt Paulus jetzt auf, was für Konsequenzen das hat. Das taucht an zwei Stellen schon früher auf. In Kapitel 6 macht Paulus deutlich, das neue Leben der Glaubenden ist jetzt kein Leben irgendwie im neutralen, luftleeren Raum, sondern ein Leben in der Bindung an Jesus. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden zu einem neuen Wandel. Und dann wird in Römer 8 deutlich, es ist auch ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind die Grundlagen für unser Leben im Glauben. Und dann heißt es am Anfang des 12. Kapitels, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Aufgrund all dieser Erbarmungen Gottes in der Vergangenheit, in der Gegenwart und die noch in der Zukunft kommen werden, ermahnt Paulus nun die Gläubigen, anders zu leben, auf dieser Grundlage. Das ist nicht nur etwas, was man irgendwie zur Kenntnis nimmt. Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und wir singen das hier, Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Sondern für Paulus ist das die Grundlage für ein neues, für ein anderes Leben. Aufgrund der großen Barmherzigkeit Gottes, gebt eure Leiber hin. Das bezieht sich zurück auf Römer 1, wo Paulus deutlich macht, dass Sünde, dass Rebellion, dass Auflehnung gegen Gott auch Konsequenzen hat, wie Menschen mit ihren Leibern umgehen. Und hier wird deutlich, das ist nicht etwas, was irgendwo ganz abstrakt stattfindet, was vielleicht irgendwo in Gefühlen stattfindet, sondern Paulus macht deutlich, die Nachfolge Jesu, ein Leben aus dem Glauben, ist ein Leben mit unserer ganzen leiblichen Existenz. Da müssen wir ganz neu hinhören. Seit der Aufklärung, groß und ganz in unserem westlichen Erbe, bin irgendwo hier ich und irgendwo da draußen ist mein Körper. So, als hätte das gar nichts miteinander zu tun. Mein Körper, hörte ich neulich einen älteren Menschen sagen, macht nicht mehr so, wie ich will. Man fragt sich dann, wo ist denn jenes Ich, wenn das irgendwie mit dem Körper scheinbar gar nichts zu tun hat? Das ist im biblischen Denken anders. Wir sind Körper, wir sind Leib. Und Paulus betont das, die Nachfolge Jesu hat Konsequenzen, wie wir in diesem Leib leben, was wir mit diesem Körper machen. Mit diesem Mund, mit diesen Augen, mit diesen Händen, mit diesen Füßen, was uns ausmacht. Gebt euch mit eurer ganzen Existenz hin. Das hat Konsequenzen bis hinein in mein konkretes Handeln. Und dann, irgendwas pfeift? Okay. Und dann hier ein interessantes Bild als ein Opfer. Und jetzt ist es ein Opfer, das lebendig sein soll. Heilig, Gott wohlgefällig. Es war ja im Alten Testament auch so, dass man nicht einfach irgendein Viech Gott opfern konnte. Ja, die blinde Katze des Nachbars, die eh schon zwei gebrochene Beine hatte, die erlöst man und opfert sie jetzt eben. So ist das nicht, sondern es mussten makellose Tiere sein. Heilige Tiere, Tiere, die man Gott weihen kann, Gott wohlgefällig. Das ist die Sprache, die Paulus hier wählt. Gebt euch nun selber hin. Euer ganzes Leben soll ein Opfer sein. Lebendig, heilig, für Gott, Gott geweiht, dem Alltagsgebrauch sozusagen entnommen, Gott zur Verfügung gestellt, Gott wohlgefällig. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Früher hat Paulus in diesem Brief den Gottesdienst der Heiden beschrieben. Was sie da alles anbeten, da kann man entspannt natürlich die Nase rümpfen über die dummen Heiden, aber das gibt es bei uns ja auch, was Menschen heute alles anbeten. Sei es die Wissenschaft, sei es ihre eigene Karriere, sei es das Geld, der Mammon, was auch immer es ist. Paulus sagt, vernünftiger Gottesdienst ist, wenn wir uns mit allem, was wir sind und haben, Gott hingeben. Das hier ist eine gottesdienstliche Versammlung. Wir treffen uns einmal in der Woche, um uns zu ermutigen, zu stärken auf diesem Weg, um miteinander Gott anzubeten. Aber der Gottesdienst ist nicht um 11.15 Uhr zu Ende. Das geht ja weiter. Im Alltag, vernünftiger Gottesdienst, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Nicht das, was die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen und die Gott nicht kennen wollen, was die vorgeben. Nicht deren Vorstellungen und Werte sind für uns verbindlich oder Orientierung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch, man könnte auch übersetzen, lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Da kann, da soll etwas neu werden. Das ist die ganze Schönheit des Evangeliums. Nicht nur Gottes Liebe und Gottes Annahme, die wir gerade gesungen haben, nicht nur der Weg Jesu, an den wir gleich im Abendmahl noch in besonderer Weise denken wollen, dass er sich für uns dahingegeben hat, damit wir Frieden mit Gott haben können, sondern die Schönheit des Evangeliums zeigt sich, kann sich, soll sich in meinem und deinem Leben zeigen, dass da etwas verändert wird, dass unser Sinn, dass unser ganzes Denken erneuert wird. Es wird bei der Bekehrung nicht einfach in die Tonne gekloppt, aber es wird, es soll general überholt werden, dass da etwas neu wird, dass wir anfangen von Gott, von seiner Herrschaft her, vom Evangelium her, vom Willen Gottes her zu denken und unser Leben zu gestalten. Dass jemand zum Glauben kommt und dann hier getauft wird. Wir würden uns wünschen, dass beides noch viel öfter passiert. Das ist nicht sozusagen der Endpunkt. Hier passieren Doppelpunkte. Das ist dann die Voraussetzung zu einem neuen, zu einem veränderten Leben, das wir erneuert werden. Was wäre das für ein Gebet? Herr, erneuere meinen Sinn. Ich möchte lernen, von dir her zu denken und zu leben. Und dass diese Welt, die in den Medien und sonst wie so auf mich einströmt, mich so gefangen nimmt, mir ihre Vorstellungen und Werte und Ideale sozusagen aufnötigt,
dass das nicht mein Leben bestimmt, sondern Gottes Wille. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass da etwas neu wird, dass da etwas anders wird. Für mich ist das eines der großen Wunder auch des Evangeliums, wenn man sehen darf, wie Menschen, die mit Jesus leben, sich verändern. Und wie da verheerende Muster aus der Vergangenheit durchbrochen werden können und es nicht so weitergehen muss, sondern wie Dinge durch das Evangelium sich ändern. Ich kenne eine Familiengeschichte, wo man, soweit man zurückblicken kann, überall Männer waren, die Ehebrecher waren. Die es in ganz unterschiedlichen Kontexten mit ihrer Ehe nicht genau genommen haben. Und dann kam einer von denen zum Glauben und er ist dann sein Leben lang seiner Frau treu geblieben. Und da wurde dieses Muster zerbrochen und überwunden. Da wurde ein Mensch verändert. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wie wäre das, wenn wir als Gemeinde so ein Raum der Annahme wären, nicht nur der Annahme des Evangeliums, sondern dass wir einander annehmen, ein Raum der Erneuerung, der Veränderung, ein Raum des gemeinsamen Prüfens, der gemeinsamen Nachfolge und des gemeinsamen Gehorsams. Was für eine Chance für jeden Einzelnen von uns. Da kann sich etwas ändern. Da kann Erneuerung geschehen. Keiner von uns muss so bleiben, wie er ist, wie sie ist. Mit all dem Ballast, den wir vielleicht auch mitbringen von unserer Sozialisation, von unserer Familie, von unserer Prägung her, von dieser Welt. Für jeden von uns ist Veränderung möglich. Für jeden von uns, wie wir hier sitzen, ist Veränderung möglich. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass der Heilige Geist mit diesem Wirken, das unser Leben verändert, das unser Leben umkrempelt, bei dir und mir zum Zug kommt, dass wir den Geist nicht trüben und dämpfen, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt, sondern uns öffnen und zulassen, dass das geschieht. Und dann kommen hier in Römer 12 bis 13 alle möglichen sehr konkreten Anweisungen für das Leben im Glauben. Und gegen Ende schreibt Paulus, dann seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch alles an Geboten ist, wird in diesem einen Wort zusammengefasst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts. Sorry, ich habe eine Zeile überlesen. Wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Kein detailliertes Regelwerk über Seiten, wie man nun genau miteinander umzugehen hätte, ein allgemeines Prinzip. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ja ein Vergleich. Paulus sagt nicht, dass man erstmal sich selber lieben muss, sonst kann man überhaupt niemand anders lieben. Und sich selbst lieben oder lieben wie sich selbst heißt auch nicht, dass ich jeden Morgen vor dem Spiegel stehe und mir eine Liebeserklärung mache. In diese Versuchung werden die wenigsten von uns kommen, halbmüde und umgekämmt. Was hier gemeint ist, ja, so wie ich mich und meine Interessen und meine Ansprüche, meine Bedürfnisse, meine Ehre im Blick habe, so soll ich den anderen Menschen in den Blick bekommen. Den Mitchristen, die Mitchristin, mit ihren Interessen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihrer Ehre, mit ihren Ansprüchen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Steht schon im Alten Testament, dass Menschen scheinbar sehr gut wissen, wie man mit ihnen umgehen soll. Sehr gut wissen, was sie selbst brauchen und was ihnen gut tut. Das soll der Maßstab sein für unseren Umgang mit dem anderen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir haben uns ja manchmal früher auch in unserer freikirchlichen Tradition gerne auf Äußerlichkeiten konzentriert. Wie lang ist nun der Rock? Wie halten wir es mit dem Tanzen? Tragen die Brüder am Abendmahlsgottesdienst dunkle Anzüge oder nicht? Das war dann furchtbar wichtig. Davon steht hier gar nichts. Paulus sagt, die Liebe, das soll euch in eurem Umgang miteinander prägen. Das soll erkennbar sein. Jesus sagt selber an einer Stelle, an der Liebe, die ihr untereinander habt, daran wird man euch als meine Nachfolger erkennen. Und dann abschließend hier kommt noch eine Motivation, warum Christen so leben sollen. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil, unsere Rettung, die Vollendung unserer Rettung ist jetzt näher zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Jetzt kommt ein eindrückliches Bild. Die Nacht ist schon vorgedrückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Der Tag des Herrn steht unmittelbar vor der Tür. Die Leute von euch, die schon Nachtdienst gemacht haben oder die Nachteulen, kennen das ja. Irgendwann, je nach Jahreszeit, 4, 5, 6 Uhr morgens, da ist es noch ganz dunkel und dann kommt irgendwo der erste ganz helle Schimmer und man weiß, spätestens in 2 Stunden ist es dann taghell. Es ist noch Finsternis, aber der Tag ist nahe herbeigekommen, der Tag des Herrn. Und jetzt schon, mitten in der Finsternis, mitten in der Nacht, sagt Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, anlegen die Werkzeuge oder die Waffen des Lichts. Jetzt, mitten in dieser Welt, mit all ihren Einflüssen, dem, was uns nicht prägen und bestimmen soll, können und sollen wir schon im Licht Gottes, im Licht dieses kommenden Tages leben. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Und jetzt kommt Paulus zu sprechen auf die Sünden und auf die Ausschweifung wahrscheinlich der römischen Oberschicht, die er im Blick hat. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht mit Hader und Eifersucht. Das ist nicht ehrbares Leben. Leben im Licht des Evangeliums, im Licht Gottes. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Interessantes Bild, kann man Jesus anziehen? Zieht an den Herrn Jesus Christus? Was damit wohl gemeint ist, wir, zumindest wir Männer, ja, wir haben ja so ein Jackett, das ist ruckzuck ganz schnell ausgezogen. Das ist bei einem antiken Gewand anders. Das muss man sich vorstellen wie eine große Wolldecke, die irgendwo in der Mitte einen Schlitz hat, gewebt. Da streckt man dann seinen Kopf durch, dann hängt vorne etwas runter und hängt hinten etwas runter. Dann kommt da ein Gürtel rum und dann zieht man das noch so ein bisschen hoch. Das ist dann der Gewandbausch und so weiter. Aufgrund der Zeit demonstriere ich es jetzt nicht. Also das zieht man mal nicht eben aus. Ja, sondern man muss dann diesen Gürtel aufmachen und dann ist das relativ kompliziert, bis man wieder da rauskommt. Also das hat hier Paulus wahrscheinlich im Blick, dass Jesus uns wirklich umgibt, dass wir von ihm eingehüllt sind, dass wir von ihm bestimmt sind, den ganzen Tag lang. Nicht nur hier am Sonntagmorgen oder eben bei den geistlichen Momenten, die wir in unserem Alltag einplanen, sondern das dauerhaft. Jesus uns bestimmen soll, dass Jesus an uns sichtbar, dass Jesus an uns erkennbar wird. Zieht an den Herrn Jesus Christus, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Nicht Begierden aller Art sollen uns bestimmen, ne, wird hier ja auch beschrieben, Fressen, Saufen, Unzucht, Ausschweifung, Hader, Eifersucht, was da alles dazugehört. Wir sollen mit unserem Leib ordentlich umgehen. Das wird früher im Römerbrief beschrieben, dass unsere Glieder Werkzeuge, Waffen der Gerechtigkeit sind. Dass wir mit allem, was zu uns gehört, nicht nur mit unseren Worten, nicht nur mit unseren Gedanken, mit irgendwelchen frommen Gefühlen, sondern mit unserer ganzen Existenz Gott verherrlichen. Leben aus dem Glauben ist etwas Ganzheitliches, wo alles dazugehört. Darin zeigt sich die ganze Schönheit des Evangeliums, dass Gott mit dir und mit mir zu seinem Ziel kommt, dass wir erneuerte Menschen werden können, wenn wir es nur zulassen. Wenn wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes aussetzen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir das verinnerlichen, wir lernen von Gott her zu denken und zu handeln, und wird aus dem Doppelpunkt, der mit zum Glauben kommen und der Taufe gesetzt ist, ein Leben, das sich verändert, ein Leben, das sich erneuert, ein Leben, das dann teilweise in schwierigen Umständen, auch unter Leid und Schmerzen, Gott verherrlicht und etwas von der Schönheit des Evangeliums zeigt. Amen.